Willkommen bei Marketer Talk, dem Podcast der Marketingbörse. Hier erwarten euch spannende Gesprächsrunden und Interviews mit Experten aus der Marketingszene. Wir sind in Köln auf der Digital Marketing Messe, dem Mexco, und ich habe das Glück, Jonathan Mall hier vor mir zu haben. Er ist Geschäftsführer von Neuroflash. Danke, dass du dir die Zeit nimmst.
Sehr gerne.
Ich hatte schon gesagt, mein Thema im Moment ist wirklich das Thema KI, KI-Einsatz in Unternehmen. Meine ganz offene Frage, wie weit sind denn die Unternehmen, was KI-Einsatz angeht, wirklich?
Ich glaube, in den Köpfen vieler Geschäftsführer sind sie extrem weit. Und ich glaube, in der Praxis, denke ich mal, unter 20% sind da, wo sie sein können.
Hast du irgendwelche Erfahrungen damit? Du hast ja Kontakt regelmäßig mit Unternehmen. In welchen Bereichen, nicht jetzt des Unternehmens, aber innerhalb des Marketing, in welchen Bereichen wird KI aktuell eingesetzt?
Informationsanalyse großer Texte, denke ich. Also zusammenfassen, lesen, übersetzen, für verschiedene Zielgruppen anpassen. Also das, was früher so die Praktikanten machen durften, das, glaube ich, wird beinahe hundertprozentig aktuell von KI übernommen. Und auch mehr und mehr
Praktikanten.
So, die gibt's halt dann nicht mehr. Beziehungsweise die müssen jetzt mehr andere Sachen machen als das.
Ist auch blöd, oder?
Also gerade
die Karrierepfade von Marketingmanagern ändern sich ja radikal, die dann sagen können, ich habe da mal als Praktikant irgendwelche Texte durchgearbeitet, das macht die KI.
Keyword-Analyse, generell Analyse zu bestimmten Themen kann man heutzutage mit Perplexity machen, innerhalb von Sekunden. Also ich glaube, viele so diese Entry-Level-Jobs, sieht man ja auch aktuell in den Zahlen, die fallen immer mehr weg, weil genau diese Analystenaufgaben, die sind halt durch KI so fertig und da muss die halt keine Person mehr machen.
Was fällt dir noch ganz konkret ein? Finde ich interessant. Ich nenne ruhig ganz konkrete Beispiele, die dir jetzt so
also geht. Also beim Copywriting, also ich habe auch immer wieder Talks gegeben oder Workshops bei Texter schmieden, also quasi Leute, die Texter ausgebildet haben und denen sind dann die Studierenden ausgegangen, weil die halt auch gesehen haben, okay, KI kann das eigentlich alles und dann ist es kein Zukunftsberuf mehr. Also da, glaube ich, sieht man den Rückgang ganz erheblich. Und ich denke auch viele, die jetzt sehen, wie der Search Engine Traffic von Google runtergeht, denken sich auch, naja, müssen wir jetzt mehr Blogartikel schreiben oder müssen wir uns eigentlich mehr wieder auch fokussieren auf andere Bereiche, vielleicht mehr Social Media, mehr authentische Medien und Earned Media. Also da sieht man ganz klare Veränderungen von dem Fokus, von was Marketing bedeutet aktuell und wer den dann produzieren sollte.
Das sind alles Sachen, die mit Text zu tun haben. Dazu kommen wir natürlich nochmal zurück, weil das ist für euch ein ganz wichtiges Thema. Gibt es über Text hinaus Anwendungen, die dir jetzt so einfallen in Unternehmen, KI-Einsatz?
Also Bild, Video, die haben jetzt gerade das Nano-Banana-Modell von Gemini, was quasi Photoshop ersetzt. Zumindest viele der Funktionen, die ich noch so probiere mit Photoshop zu machen, die sind jetzt komplett dadurch übernommen, natürlich nicht zur genau gleichen Qualität, aber für viele Web-Anwendungen im Bild sind die gut genug. Ne? Da mal was wegretuschieren oder das einmal ein bisschen nach rechts verschieben, das ist mit der KI schneller. Nochmal nicht bei der gleichen Qualität, aber für viele Anwendungen dann doch praktisch genug, schnell genug, um es tatsächlich zu ersetzen. Und dann auch den Grafiker und den Designer in vielen Bereichen dann zu ersetzen.
Okay, dann machen wir jetzt eben bei Texterstellung, jetzt mal bei Grafikerstellung, aber wir sind immer noch bei Content.
Korrekt.
Gibt es über den Content hinaus Bereiche, wo du sagst, da ist es auch noch interessant?
Also die bestes Beispiel, wir haben einen Kunden, der hatte uns erzählt, dass er morgens bei der Kita war und da hat er gesehen, wie Leute sein Produkt nutzen. Dann hat er sich überlegt, was ist eigentlich mit den Leuten, also in Kitas, die Lehrer und so, was ist, wie viele von denen gibt's eigentlich? Wie signifikant ist diese Menge? Dann ist er halt hin und hat mit Copilot von Microsoft und SharePoint alle vorherigen Marktforschung einfach analysieren lassen und hat halt geschaut, wie groß ist diese Gruppe, wie viele Milliarden Euro machen die pro Jahr, pro Land und so weiter. Und hat sich dann Neuroflash, also unsere Software, genommen und hat dann die Zielgruppe simuliert und sie dann gefragt, okay, was genau brauchst du denn, was ist dir wichtig? Und hatte dann innerhalb von, er sagte, 90 Minuten ein Brief, sogar mit Grafiken, mit kompletter Analyse, mit Zahlen, also mit wirklichen Marktanalysen. Und dafür, meinte er, hätte er davor 9 Monate gebraucht.
Und das was war da jetzt eure Rolle als Neuroflash dabei?
Die Simulation der Zielgruppe. Also wir simulieren quasi Individuen der Zielgruppe und können dann zum Beispiel sagen, dass die Zielgruppe, die er sich jetzt vorgesehen hat, bestimmte Eigenschaften eines Produkts sehr spannend findet oder sehr wichtig oder die Hygiene Features sind, die er auf jeden Fall braucht. Und dann gibt es mögliche andere Features, die dann diese eine Zielgruppe ganz besonders macht, weil sie nur die sie brauchen.
Ihr simuliert Zielgruppen. Das heißt also, ihr habt dieses Wissen, wie diese Zielgruppe sich verhält, wie woher?
Also wir haben zwei Sachen. Wir haben einmal Umfragedaten und dann haben wir die Technologie, um die Zielgruppe eines Kunden mit diesen von uns bereitgestellten oder von uns eingesammelten Umfragen quasi zu matchen.
Das heißt, also ihr habt eine Umfrage gleich, woher kriege ich, also es ist eine Umfrage jetzt speziell für ein bestimmtes Projekt.
Wir haben schon über 60.000 Umfragen und wir sind dann quasi, wenn jemand kommt und sagt, ich habe diese eine Zielgruppe, sagen wir Gen Z aus dem ländlichen Raum. So, dann können wir gucken, okay, wer in unsere, von den Leuten, die wir schon kennen, zu denen wir viele Daten haben, sind sozusagen eine Lookalike-Audience. Und wenn die nicht ganz so Lookalike sind, dann lassen wir die durch verschiedene Feintunings dann so werden, ne, wenn die eigentlich einen Hund haben, aber die sollten eine Katze haben, dann sagen wir halt, okay, die haben eine Katze. Und dann können wir dieses Individuum, was wir dann human grounded haben, also dafür gibt es ein Pendant im Menschen, den lassen wir dann entsprechende Fragen beantworten durch auch wieder sehr spezielle Fragetechniken, aber können dann dieses eine Individuum als Teil der Zielgruppe so simulieren mit über 90% Genauigkeit, um dann halt etwas sagen zu können über die Zielgruppe, ohne jemals diese Zielgruppe gesehen zu haben.
Warum habe ich im Hinterkopf, dass Neuroflash irgendwie, die machen so AB-Tests von irgendwelchen Betreffzeilen oder so, wo ich dachte, ach Gott, ich will jetzt gar nicht über Produkte reden, das klingt irgendwie langweilig. Ja, dann gebe ich dir doch mal die Chance. Sag mal, was ihr alles macht, bitte.
Also dieses
Content. Nicht da einem sehr veralteten Wissenslevel.
Also keine Sorge, bei KI ist jeder zweite Tag wieder für uns alle was läuft.
Du weißt aber, dass ich schon ewig lange von dir einen Fachartikel haben will und du den immer noch nicht geschrieben hast.
Grund ist,
dann wäre ich aktuell informiert.
Richtig, genau, absolut meine Schuld. Und wir haben halt sehr viel jetzt auch wissenschaftliche Arbeit tatsächlich gesteckt in den letzten 10 Jahren in genau diese Algorithmen und diese Technologie. Und das hält mich ganz gut bei der Stange. Deswegen nochmal sorry. Der Artikel kommt bestimmt. Also wer das jetzt hört, wird ihn wahrscheinlich noch nicht sehen, aber dann kommt bald.
Du meinst die nächste Generation, oder?
Genau, die nächste Generation. Okay. Unsere Kindeskinder. Ja. Also diese Technologie ist halt das eigentlich, womit wir angefangen haben, ganz ehrlich. Wir haben 2018, 2019 angefangen, große Sprachmodelle zu nutzen, um für ganze Kulturen diese Sachen, Assoziationen vorherzusagen. Ich bin ja Psychologe. Und mittlerweile kann man das halt zielgruppenspezifisch. Also die Technologie hat sich immer weiterentwickelt, die GPTs und die noch viel größeren Sprachmodelle sind halt jetzt in der Lage, um wirklich zielgruppenspezifisch, nicht nur für eine Kultur, sondern für einzelne Individuen diese Sachen vorherzusagen. Und seitdem das technisch machbar ist, haben wir einfach nur geguckt, okay, was sind die Anwendungsfälle? Und da ist Innovationsarbeit, also wirklich, ne, was sind neue Produktinnovationen, die man bauen müsste und wie kann man etwas verpacken? Und da kommen wir wieder zurück auf den AB-Test. Ich meine, gibt es einen AB-Test, nur haben wir halt davor schon mit KI A bis Z 120, also wirklich tausende von Variationen kreiert, die dann alle bewerten lassen, wie mit echten Menschen, und können halt dann tatsächlich die Top 10 zeigen und die sind halt schon sehr, sehr vorevaluiert und voroptimiert. Weil, ja, Marktforschung halt jetzt technisch.
Klingt ja super spannend.
Dramatisch.
Und mit welchen Unternehmen seid ihr da im Gespräch mit solchen Sachen?
Also Kunden sind DAX-Konzerne, Lebensmittel.
Ich meine jetzt Branchen.
Alles tatsächlich. Also wir haben Automotive, wir haben Retail, wir haben Agenturen. Weil, also solange Menschen eine Zielgruppe haben und es etwas kostet, die sozusagen zu befragen, dann ist man mit Neuroflash im Zweifel schneller, kostengünstig und mit einer sehr hohen Genauigkeit, Qualität dabei. Und das macht's. Eine Sache muss ich kurz dazu sagen, weil dieser Charakter, den ich gerade eben genannt habe, der bei der Kita war, der hatte noch etwas anderes gesagt. Und das geht mir seitdem nicht aus dem Kopf. Sein Satz war: Ich will eigentlich nicht mit anderen Leuten reden. / Neuroflash. Also er musste halt in der Vergangenheit immer zu den Marktforschern laufen, dann wieder zum Marketing, nur mal kurz zu Sales und so weiter. Und jetzt mit KI muss er das nicht mehr. Er kann alles alleine machen. In den 90 Minuten arbeitet er dann mit verschiedenen KIs zusammen, unter anderem Neuroflash, und ist dann halt fertig. Also alles wirklich zurück zu dieser einen Person, die aber dann den Zugang hat zu den Zielgruppen, zu den simulierten Menschen und kann dadurch einfach viel, viel schneller, effektiver arbeiten.
Das ist der entscheidende Punkt überhaupt. Ja, also die Zielgruppe verstehen und mit der Zielgruppe zu reden und da weiterzukommen, das ist ja Gold wert. Das ist überhaupt keine Frage. Aber jetzt mal eine ganz andere Frage.
Aber jetzt
Ich habe ja kurz ein bisschen durch dein LinkedIn-Profil da gescrollt. Ja. Also das ist ja endlos lang und du hast ja auch wahnsinnig viel Unterschiedliches gemacht. Erzähl mal ein bisschen zu dir persönlich. Also wie hast du angefangen? Du hast irgendwie damals Ciao, da warst du schon mit dabei.
Oh, das war, da bist du wirklich tief in meine Vergangenheit.
Ich sage gerade, ich hab mich ganz runtergescrollt.
Also, genau. Weil die letzten 10 Jahre bin ich komplett auf Neuroflash. Aber davor, tatsächlich, ja. Also den Das allererste Business habe ich in Amerika, als ich 16 war, bei einem dreiwöchigen Ferien neben dem Pool sozusagen gebaut. Einfach weil mir wurde so langweilig, weil Amerika war mir wirklich in einem Haus hier, und zwar ein Pool und ein riesen Wald davor. Das klingt jetzt ganz fancy, aber die haben ja so viel Platz. Jeder hat da ein Waldstück sozusagen gefühlt. Und das war halt so ein Haustausch, Airbnb, als es das noch nicht gab. Und das war so langweilig, dass ich halt dann angefangen habe, an einem Computer ein Unternehmen zu gründen. Und das war ungefähr zu der Zeit, wo auch dann Ciao rauskam. Ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt übrigens. Ne? Das war ja so eine Review-Seite. Ich glaube, die haben sich auch so ein bisschen überholt.
Ich habe auch überlegt, was das war, aber es war auf jeden Fall, damals war das Legende und Standard und eine ganz coole Sache. Ja. Jetzt hätte ich auch sowas machen sollen. Also ja, als ich in dem Alter war, war ich auch irgendwann im Urlaub und da habe ich die komplette Enzyklopädie Britannica, hatte irgendjemand im Regal und habe alles gelesen und mich durchgelesen. Wow. Ich habe zwei Wochen nur gelesen, weil ich das so irre fand, dieses gesamte Wissen quasi. Aber ich habe halt blöderweise nicht in Richtung Business gedacht. Da habe ich noch 30 Jahre für gebraucht, bis ich gedacht habe, Mensch, eigentlich könntest du auch ein Business mal was.
Ja, witzig. Ich bin nie über das Artfark hinausgekommen, weiß auch bis heute nicht, was das ist. Weißt du, was es ist? Ein Artfark?
Nein.
Das steht bei, das ist immer ganz allererst.
Ich habe nicht alles gelesen. Also okay. Ich habe nur so von hier nach da und ich finde das halt, damals gab es ja noch nicht das Klicken, sondern musstest dann wieder ein Band suchen, musstest das ganze Ding durchblättern, bis du endlich bei dem einen Stichwort warst, wo du nachlesen wolltest und dann wieder die und da hatte ich lauter so dicke Wälzer da und musste immer wieder aufräumen jeden Abend. Ja. Gott, war das nervig.
Und das Spannende ist ja, Thema KI, dieses Wissen, die haben ja probiert, das Weltwissen so zu bündeln in ein paar Bänden. Aber das haben wir ja mittlerweile auf unseren Handys, wenn du so ein großes Sprachmodell lokal auf deinem Handy laufen lässt, so eine Gemma oder sowas Modell, kannst du das einfach im Flugzeug nehmen und hast offline Zugriff auf das Weltwissen. Also das, was wir damals hatten mit Britannica oder ich mit dem Internetzugang, das hast du halt heute in der Hosentasche.
Naja, aber bei Britannica weiß ich, dass über jedem Wort irgendwie ein Redakteur drüber saß. Und bei dem, was ich da an Wissen bekomme manchmal, da weiß ich definitiv, das ist gelogen.
Und du kriegst immer eine Antwort.
Aber ich kriege immer eine Antwort, genau, das ist der Punkt. Ich kriege immer eine Antwort. So, und dann hast du weitergemacht. Du bist dann irgendwie in die, wie geht's weiter? Erzähl mal.
Oh man, also jetzt ist ja wirklich die Spanne von 16 bis in einer Woche 42. Also so ganz kriegst du nicht mehr zusammen. Ich glaube, die große, ich habe studiert, Psychologie, 8 Jahre lang in 3 verschiedenen Ländern und danach halt.
Aber auch da hast du dich sehr, sehr stark, du bist promoviert, also du hast dich sehr, sehr stark engagiert in dem Bereich. Das heißt, also du hast auch ein bisschen geforscht und ein bisschen gemacht, also schon mit großem Engagement über, also das war nicht einfach nur schnell mal studiert, um dann einen Abschluss zu haben, sondern es war schon was dabei.
Hat Spaß gemacht und witzigerweise war halt Programmieren nie so mein Ding tatsächlich. Also ich musste natürlich auch da Experimente programmieren und so. Aber als dann Facebook damals, ich weiß auch, wer sich noch an die Facebook-Zeit erinnert, wir sind ja immer noch auf Facebook, viele der Hörer vielleicht gar nicht mehr. Aber damals gab es dann auf Facebook halt ganz viele so kleine Apps und alle möglichen Sachen, so dass man sich in das Facebook-Interface quasi einlinken konnte. Das geht heute alles nicht mehr. Aber damals habe ich tatsächlich die ersten Studien gemacht, wo Leute dann quasi ihre Facebook-Welt für mich aufgemacht haben. Und ich habe dann geschaut, okay, mit wem sprechen sie, wie sprechen sie mit denen, habe dann analysiert, wie die Wörter übereinkommen in den Gesprächen zwischen Leuten, um daraus wiederum vorherzusagen, wie qualitativ die Beziehung ist zwischen Menschen. Und konnte ziemlich gut feststellen, mit wem Leute wahrscheinlich zusammen, verwandt oder was auch immer sind.
Du bist auch so ein Spieler. Du bist auch so ein Spieler.
Es war ein Muster, was James Pennebaker gefunden hatte. Language Style Matching hieß das. Und es gab aber noch keine Studie, die das online gezeigt hatte, mit Online-Chat-Kommunikation. Und deswegen habe ich da einfach so den Braten gerochen, weil du konntest halt sehr einfach sehr viele Daten legen. Wow. Und als Psychologe ist viele Daten immer schwer, gerade so Daten von persönlicher Natur. Deswegen, ja, da war ich schon hungrig.
Okay, gut. Und wie ging es dann weiter? Hast du eine Reihe von beruflichen Stationen gehabt? Und aber auch da wieder zeigt sich irgendwie deine Neugierde, dein Interesse an allem Möglichen. Gibt's da irgendwas, was hervorhebenswert ist, was dich besonders geprägt hat?
Also es ging mir, glaube ich, in jeder Station darum, besser oder irgendwie mit etwas zu arbeiten, wo Verständnis des Menschen mitschwingt. Also es war immer von mir eine Faszination zu verstehen, warum Menschen so sind, wie sie sind. Warum tragen sie bestimmte Schuhe? Warum haben sie bestimmte Ideen politischer Natur, interpersönlicher Natur? Und da sind halt mittlerweile die Daten, die halt online sind, einfach ein tolles Mittel, um dem auf die Schliche zu kommen. Ne? Mhm. Leute erzählen ja alles quasi Google, ne? Die schlimmsten Geheimnisse und die alles Mögliche steckt da drin. Deswegen fand ich es schon immer faszinierend, einfach darauf gucken zu können und so ungefiltert mehr über Menschen herauszufinden. Und mittlerweile mit Neuroflash und unseren Simulationen ist es halt nur potenziert. Ganz entscheidend dabei ist aber eines, also die Faszination, glaube ich, die mich treibt, andere besser zu verstehen, ist gleichzeitig auch der Wunsch, dass Leute A, sich selber mal unter die Lupe nehmen und nicht immer allem vertrauen, was so im Kopf irgendwie hochkommt, so gerade wenn es um Ängste und sowas geht, da belügt einen das Gehirn immer gerne selber. Aber das Zweite auch, gerade wenn es ums Interpersönliche geht, ne? Also du bist ja auch habituiert, ja, habe ich gehört. Und so findet man dann ab und zu einfach Sachen, die man gemeinsam hat, wenn man danach fragt, wenn man offen ist für so etwas. Und ich glaube, Kommunikation zwischen Menschen und Interesse und Empathie ist etwas, was wir und diese Welt vor allem braucht. Und das ist für mich immer so ein bisschen der Fluss, der durch alles geht, dass wenn wir mehr über Menschen verstehen, mehr über uns selber und dann auch das Interesse haben, mehr über andere zu verstehen, dass wir, glaube ich, als Gesellschaft einfach besser dran sind, als wenn wir das nicht tun.
Jetzt habe ich mal eine Frage an dich. Also mein Thema, ich habe mich dann irgendwann fokussiert auf das Thema E-Mail und bin verschrien als großer E-Mail-Marketing-Papst. Wir haben im E-Mail-Marketing eine gigantische Datenbank von Klickverhalten, die wir selbstverständlich um Himmels Willen nicht auswerten und dann auf Personen beziehen. Aber wir können diese Daten anonymisiert rausziehen, haben Millionen von Datenpunkten, wo Menschen spontan irgendwie das Thema, jenes Thema, das Thema angeklickt haben. Und was interessant wäre, auf dieser anonymen, datenschutzkonformen Basis, nicht rückführbar, also dass es nicht wieder mit den Originalpersonen verbunden werden kann, daraus extrem viel zu analysieren und Segmente rauszufinden.
Also du wächst gerade meinen Appetit, würde ich sagen.
Multivariate Analyse, etwas, was ich damals auch mal gemacht habe, wo wir dann Faktorenanalyse, dann Multivariate, also verschiedene Möglichkeiten und dann eben Cluster bilden und sagen, okay, du hast diese und diese Cluster und anhand des Klickverhaltens der Webseiten, der Inhalte der Webseiten, die dahinter stecken, das ist ja wieder erlaubt, das anzugucken, kann ich die und die Prognose geben. Das heißt also, ohne diese Menschen zu kennen, hast du extreme Hintergründe in die Zielgruppen von Unternehmen mit Daten, die alle vorhanden sind. Aber da reden wir nach dem Gespräch hier nochmal in Ruhe drüber.
Sehr, sehr gerne.
Das war nur deine Reaktion darauf, die hatte mich interessiert.
Meine Augen sind so
hier leuchtende Augen.
Ja. Witzigerweise ist es ähnlich. Wir haben gerade letztens 10 Millionen Social Media Posts ausgewertet.
Und genau sowas, ja.
Da danach Sachen geguckt. Aber das Spannende ist auch hier wieder Thema KI. So dieses Multivariat und mal gucken, welche Wörter drin vorkommen und so. Mittlerweile kannst du ja mit den LLMs alle möglichen auch so wirklich sehr schwer zu identifizierenden Elemente rausziehen, ne? Also wie viel Information wird in der Subject Line vorenthalten? Also wie groß ist der Knowledge Gap? Also du willst ja irgendwie Aufmerksamkeit und irgendwie so Lust wecken, aber dann nicht alle Informationen geben, damit die Leute draufklicken müssen. Und allein schon das kannst du mittlerweile mit LLMs recht gut einschätzen, weil die kann ja das Ding lesen und dann sagen, wie groß das ist. Und alle diese davor halt so unergründlichen Aspekte, die du erkennst. Ne? Wenn du eine E-Mail schreibst, bin ich mir sicher, gehen in deinem Kopf, rattern 10 Zahnräder, die meisten Leute gar nicht haben, um zu gucken, welche Emotion, welches Wort, welche Kombination, welche Lyrik vielleicht sogar, ne? Wie die Sachen zusammenhängen, wie einfach kommt es von den Lippen. Und all diese Faktoren lassen sich dank LLMs, also dank KIs, auch dann wieder rausziehen. Und gerade so ein Expertenwissen, wie ihr habt, dann auch wieder darauf anwenden, um zu sagen, ja, wie ist es denn mit Überraschungen? Wie ist es denn mit, einfach die ersten drei Wörter zusammenkommen? Haben wir den gleichen Anfangsbuchstaben? Reihen die sich? Um all solche Effekte beschreiben und dann auswerten zu werden.
Super spannend das Ganze. Und mit diesem Wissen kannst du natürlich dann den großen Brands auch massiv weiterhelfen.
Ja.
Nenn mal Beispiele, ohne hier Namen zu nennen, nenn mal Beispiele von Projekten, wo ihr zu einem bestimmten Ergebnis gekommen seid, wo dir jetzt noch eine Erinnerung ist, ja, wir haben das rausgefunden oder jenes rausgefunden oder konnten denen da weiterhelfen oder dort weiterhelfen.
Also
gibt es da etwas Greifbares, was man sagen darf und sagen kann?
Also wir haben eine Studie gemacht mit Migros Online, das ist der größte Online-Retailer in der Schweiz. Und da ging es tatsächlich um Subject Lines. Deswegen, ja, das erinnert mich ja gerade dran. Das war, glaube ich, eine Osterkampagne. Also muss es sein, weil es ging halt um so eine Headline. Die war dann sowas von wegen, jetzt das Schokoladenparadies decken und bla bla bla. Ne? So eine komplette Vanille-Subject-Line. Und dann hat aber gewonnen, einfach Schoki. Ausrufezeichen. So. Und das war so einfach. Ne? Und irgendwie so, also Adelnutzung Schoki, das ist dann nochmal so etwas, also das würde ich jetzt in Deutschland auch nicht sagen, aber da scheint es sehr gut anzukommen. Ausrufezeichen, einfach. Und das war so, lecker. Und ich finde solche, gerade wenn jemand von den Zuhörern eine E-Mail bekommt, eine Sales-E-Mail. Die allermeisten Sales-E-Mails sind viel zu lang, meiner Meinung nach. Ja, da, jemand so bla 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 und mega Absatz und ich denke so, ja, danke für die Hausaufgaben, gelöscht. Aber wenn jemand kommt und stellt mir nur eine Frage in einem Satz und das war's, ne? Einfach erstmal so, hey, hallo und das hier, Fragezeichen, dann reagiere ich darauf viel, viel stärker. Ne? Und es sind, glaube ich, solche einfache, also einfach einfacher zu sein, anstatt es zu überkomplexisieren. Du weißt, was ich meine. Das finde ich immer spannend. Wenn einfach gewinnt.
Das ist ein interessantes Beispiel, weil wir haben nämlich den Werner Fuchs. Das ist auch, der ist verschrien als der beste Texter der Schweiz. Mhm. Und den haben wir einmal im Jahr zu einem Workshop, um unsere Redaktion wiederum zu schulen, um bessere Headlines zu machen. Und der ist richtig, richtig gut. Also ich glaube, da kommt auch, also dieses Hintergrundwissen, das ist schon Gold wert. Das muss man wirklich sagen. Das ist ganz, ganz klasse. Und aber ich glaube, solche Sachen, da ist auch, da wäre, ich weiß es nicht, ich werde es mir erzählen auf jeden Fall.
Also ich weißt du etwas von ihm, was dir in Erinnerung geblieben ist, was dich überrascht hatte, was dieser Mail?
Naja, also er sagt ganz klar, das ist eine alte Nummer in der Bibel und so weiter, Geschichten, alte Geschichten, die also tief sitzende Geschichten sind Dinge, die bei Menschen gut ankommen. Das heißt, man muss es rückführen auf einfache Geschichten.
Ja.
Und das ist das Geheimnis von guten Texten.
Weiß nicht, Campbell, diese Geschichten mit 1000 Gesichtern? A Story with 1000 Faces?
Was er an Kampagnen gemacht hat?
Nee, Campbell, das ist so ein, der hat ein Buch darüber geschrieben, von, dass es diese Urgeschichten gibt.
Ach so,
ne? Und die immer wieder gleich sind, aber wir
sehen mal anders, ja. Da kommt das her.
Ja, genau. George Campbell.
Okay, also das als Beispiel, wo ihr beigetragen habt, dass man auf ein überraschendes Ergebnis kam, wo man sonst nicht drauf gekommen wäre.
Und es sind häufig tatsächlich solche, wenn du es denn dann gesehen hast, sind es so, also ich erinnere mich noch daran, ich habe mal mit jemandem gesprochen, die also einfach neu kennengelernt quasi und dann haben wir im Gespräch darüber gesprochen, dass ich für meine Mutter gerade ein Geschenk gekauft habe, ne, habt wenn so in der Stadt getroffen. Und ich habe zu dem Zeitpunkt gemerkt, dass da das Gespräch sich komplett gedreht hat, ne, weil so irgendwie etwas zu kommunizieren über du bist quasi fürsorglich für deine Sippschaft, ne, für deine Mutter. Und auch Mutter ist ja so ein, ich meine, wer mag nicht seine Mutter? Selbst wenn das nicht die beste Mutter war, die meisten Leute lieben trotzdem ihre Mütter, weil Natur. Und solche Sachen quasi zu triggern, hat halt ganz, ganz starken Effekt. Und allein schon diese Wörter zu nutzen. Es ist immer, das Offensichtliche funktioniert halt nicht. Insofern als das, wenn jemand dir sagt, du kannst mir vertrauen, dann geben bei mir schon mal alle roten Lichter an und ich denke, na, wieso musst du mir das sagen? Aber wenn mir jemand sagt, dass er gerade für seine Mutter ein Geschenk gekauft hat, dann denke ich, ja.
Und solche Erkenntnisse sind dann bei euch drin in dem Wissens, also in der Wissensdatenbank oder in dem System?
Nein, weil witzigerweise kannst du ja, wenn du Zielgruppen simulierst, kannst du ja entsprechende Variationen, wie zum Beispiel die Geschichte mit der Mutter oder halt andere, testen. Hm. Und dann siehst du halt häufig, dass etwas so oder so ankommt und diese simulierte Zielgruppe kann dir erklären, warum. Weil wenn wir zum Beispiel Werbung machen für Gen Z, das ist halt nicht mehr, das bin nicht ich, ich bin kein Gen Zer, ich bin auch nur so gerade so noch ein Millennial, dann bin ich überhaupt, weiß ich gar nicht. Aber die dieses Feedback zu bekommen, das ist dann halt Gold wert. Und ganz ehrlich, da hilft auch
KI, weil du kannst nicht nur sagen, was hat voraussichtlich in welcher Zielgruppe das höhere den höheren Response-Wert, sondern auch, was sind die Gründe dafür? Ja.
Du kannst direkt fragen, warum ist das so?
Das ist der Hammer.
Weil da passiert wirklich das Überraschende, weil du kannst dich halt nicht, es ist sehr, sehr schwer, sich einzubilden in jemand anderen, der du nicht bist. Das ist vielleicht, also, wenn du viele Sachen nicht weißt, dann kannst du das einfach nicht. Und so siehst du dann aber, was funktioniert. Und dank KI kannst du halt auf der einen Seite Variationen generieren. Du kannst ja, also, ihr habt 1 Million von diesen E-Mails, aber du kannst ja mit KI auch sagen, mach mal 1 Million mal eine Variation von einfach Schoki. So, und dann kriegst du das. Die sind alle unterschiedlich und du weißt halt nicht, welches von diesen sagen wir mal 2000 das Beste ist. Aber du kannst dann halt eine Zielgruppe befragen, gibst denen alle, lässt sie jede einzelne bewerten und guckst dann halt, du kannst sie auch immer gegeneinander laufen lassen, ne? Findest du die oder die besser, bis du halt alle durch bist. Und was halt am Ende rauskommt, kannst du dir angucken, okay, das ist das Beste, warum ist es das Beste? Und dabei lernst du, was funktioniert, aber auch, warum es funktioniert.
Lass uns mal ein bisschen rumspinnen. Wir haben einen ganz großen Verteiler. Wir haben 20.000 Leute, die unseren täglichen Morning, unser tägliches Morning Briefing lesen. Dahinter sind verschiedene Informationen. Diese Daten haben wir. Wir könnten sagen, wollt ihr dabei sein? Also Consent. Ja, ich will dabei sein. Dann messen wir das gesamte Nutzerverhalten und so weiter. Wir werten es nur insofern personenbezogen aus, dass wir dann in einer Blackbox, die ihr bereitstellt, alles auswerten, dann eine Zuordnung zu Segmenten machen, dann den Teilnehmenden sagen, in welche Schublade seid ihr gerutscht, den Teilnehmenden sagen, wollt ihr drinbleiben oder wollt ihr eine andere Schublade wählen, und dann diesen Schubladen wiederum personalisierte Betreffzeilen zuschicken und aus dem Nutzerverhalten wiederum lernen. Um dann zu sagen, diese Betreffzeile bekomme ich, weil ich entweder mich selbst in diese Nutzergruppe reinsegmentiert habe oder weil die KI gesagt hat, wir kennen dich besser, als du dich selbst kennst und du bist in dieser Gruppe. Was hältst du davon? Ist das eine totale Schnapsidee?
Also theoretisch ja. Die Frage ist halt, wie haben wir genügend Informationen? Also ein paar Klicks auf die eine oder andere Subject Line sagt halt noch nicht viel über die hinterliegenden Motive.
Wir haben in der E-Mail selbst haben wir 10 verschiedene Meldungen, die möglichst heterogen sein sollen. Und da wissen wir, dass, also mit der Einwilligung würden wir dann dieses Klickverhalten haben. Das heißt, wir haben den Erstklick, also wo hat jemand draufgeklickt? Diese Daten bekommen wir und können das dann auswerten und müssten, wie gesagt, nur die Einwilligung haben, dass wir die Analyse dieser Daten dann wieder rückspielen in eine Kategorie, die wiederum wir transparent machen. Also wir spielen mit absolut offenen Karten.
Ja.
Und dann kriege ich gesagt, du bist in der Schublade A, B, C.
Ja, also man müsste halt die Sachen, die drin sind, randomisieren, ne? Weil du hast einen totalen Order-Effekt, dass die erste Sache, die du gesehen hast, die wird wahrscheinlich am meisten geklickt und so weiter.
Immer, ja, natürlich.
Auch wieder, aber in der Mitte dann halt
weniger. Das ist keine Frage.
Und solche Geschichten,
die
dann wird das funktionieren. Und auch da wieder, du kannst halt immer nur das messen, was du dann auch rausgegeben hast, ne? Wenn dieses eine super wichtige Thema, was halt nie drin vorkam, aber dann den großen Unterschied gemacht hat, das wissen wir nicht. Also da auch wieder jetzt eine Frage nach der Datenlage. Aber theoretisch ist das machbar. Punkt. Wie genau das ist, es hängt dann halt wirklich auch davon ab, wie unterschiedlich zum Beispiel dann die Dinger waren. Plus, auch da hast du natürlich wieder Effekte, wie gut dann die Headlines geschrieben wurden von den Artikeln. Kann ja sein, dass es perfekt gepasst hatte zu der Zielgruppe, aber die Headline war nicht so gut. Und dann haben sie nicht drauf geklickt.
Es gab ganz viele Faktoren. Also die Datenlage muss kritisch geprüft werden. Und das gilt jetzt aber für alle Unternehmen, die eben diese Interpretation anstellen. Und im E-Mail-Marketing ist durch KI eine zunehmende Fokussierung auf diesen Datenschatz, den ich da eben habe. Das heißt, da wird in Zukunft einiges auf uns zukommen, weil es jetzt eben einfacher wird, diese Daten auch zu nutzen.
Also eine Sache, wir haben gerade ein KI-Interview-Tool entwickelt, quasi als Onboarding für deine Personal-Brand-Entwicklung. Also die Idee ist, du machst ein Interview mit der KI. Die fragt dich alles Mögliche, wie sieht ein perfekter Tag aus, was ist dein Lieblingsessen, aber auch persönlichere Fragen von wegen, was bedeutet Freundschaft für dich und solche Geschichten. Und wir nehmen dann natürlich alle Antworten und nutzen das dann, um sowas wie die Big Five, also Persönlichkeitsprofile und sowas für die Person dann auch zu offenbaren. Also auch noch mit ganz vielen Sachen, das wird ja auch noch vorgeschlagen, was deine Lieblingsfilme sein sollten oder welche Serien du gucken kannst und so weiter. Ne? Aber wenn du das nehmen würdest von einem bestimmten Teil zum Beispiel eurer Zielgruppe, dann wenn wir das denen schicken würden und das dann wiederum korrelieren mit, worauf die geklickt haben, dann hast du möglicherweise nicht nur, okay, die haben diese Interessen, sondern hättest dann auch noch diese psychologischen Treiber dahinter. Wenn natürlich die Leute den Consent für so eine Kopplung geben.
Ja, genau, das ist immer die Voraussetzung. Okay, und solche Sachen macht ihr bei Neuroflash. Was macht ihr noch so? Also das ist ja schon mal hochinteressant. Und da denke ich, ist viel, viel Luft nach oben und ihr könnt euch gar nicht retten vor Arbeit.
Also was mich momentan sehr fasziniert, ist halt, inwiefern kannst du, wenn du jetzt halt diese Zielgruppe hast, bestimmte Sachen automatisieren. In dem Sinne von, also du kennst ja Nano Banana, das neue Gemini-Modell, super Bilder und auch kann editieren. Warum gibst du nicht quasi ein Produkt vor oder irgendwas und dann lässt du einfach die Leute das kritisieren und die können auch gleich sagen, was sie besser machen würden und dann führst du das halt aus. Und dann hast du wieder 10 Variationen von dem Produkt, von dem was auch immer. Und dann kritisieren die das wieder und iterieren wieder. Und dann lässt du die quasi machen in 10 Runden, haben dann irgendwie 10x10 Bilder generiert und können dann sagen, guck mal hier, das ist ein Produkt, das finden wir jetzt viel besser. Das ist dann vielleicht dünner, hat anderen Text, ist im anderen Licht und was auch immer. Und da aber automatisch. Und du siehst am Ende quasi nur das Ergebnis. So als hättest du quasi einem Marktforschungsinstitut gesagt, ja, mach mal, hier ist unsere grobe Idee, aber ich will am Ende des Tages 16 verschiedene Routen, die ersten Bilder und vielleicht schon ein TV-Ad-Script. Das, theoretisch mit Agenten, könnte man das automatisieren. Und das finde ich sehr spannend, weil, ja, dann hast du halt wirklich das Endergebnis. Weil du auch diesen Evaluationsschritt des Menschen von uns, um dann zu sagen, geht es schon in die richtige Richtung, dann ersetzt. Ich glaube, technisch sind wir so gerade an dem Punkt, wo es wahrscheinlich noch knapp nicht so gut funktioniert und man viel noch prompten muss und so weiter. Aber ich denke, jetzt in den nächsten Monaten wird genau da diese Schwelle überschritten werden, dass die Interaktion, also das so funktioniert es ja auch, ne? Du sagst ja auch, du schickst die E-Mail raus und guckst dann, was passiert ist. Aber jetzt ist es ja so, du könntest 10, 100 E-Mails konzipieren, ohne dass du sie rausschickst und schon mal gucken, welche würde am besten funktionieren und schickst dann halt nur die beste raus. Und so dieses, ja, Pre-Testing zu skalieren, das hat, glaube ich, unglaubliche Möglichkeiten. Ist auch übrigens sehr teuer, ne, weil diese Modelle sind nicht so günstig. Also irgendwo gibt es aktuell noch technische Kostengrenzen. Aber ich glaube, vom Effekt, wenn erstmal da die Preise auf runtergehen, wird es sehr, sehr spannend.
Abschlussfrage, Hyperpersonalisierung ist einer der Begriffe, die auch im E-Mail-Marketing immer wieder diskutiert werden. Das heißt also, ich ermittle Informationen über eine Person und kann dann eben besser personalisierte Informationen bereitstellen. Was weißt du drüber? Was macht ihr da? Welche Chancen siehst du da?
Ich glaube, es ist immer die Frage, auf welchem Level. Ich glaube, für einen Call to Action, so für den letzten Close, warum sollte die Person das und das andere machen? Ist das okay? Ich glaube, beim Thema Marke ist das in vieler Hinsicht nicht gut. Also klar, Coca-Cola hat pro in Mexiko und in Deutschland schmeckt die Coca-Cola ein bisschen anders. Aber das Marketing sieht immer noch richtig ähnlich aus. Immer noch alles mit Freundschaft und vielleicht nimmst du es mit beim Barbecue.
Marke muss Vertrauen sein.
Und muss eindeutig, also muss gleich genug sein, sodass dann auch die Erfahrung vergleichbar ist. Da hast du diese ganzen Skalierungseffekte und so weiter. Aber ich glaube generell, in einer Welt zu leben, wo wir auch Erfahrungen tatsächlich teilen und ähnlich wahrnehmen, ist also in meiner Sicht besser. Ich glaube, es ist schön, sich einigen zu können, was Realität ist und was nicht. Und ich glaube, wenn man zu sehr hyperpersonalisiert und Leute, also die Algorithmen machen das ja leider schon zum gewissen Teil und Leute dann zu sehr in bestimmte Nischen abdriften von auch den Informationen, die sie dann ja sehen, da bin ich eher zögerlich. Nochmal, also bei, je nachdem, wo du im Funnel bist, am Ende, gerne, ne? Der eine Mund ist für dich wichtiger, okay, dann sage ich dir den, damit du brauchst, fein. Aber am Anfang für das große Thema und sowieso auch Fakten und so weiter, ich glaube, da ist eine Einheitlichkeit etwas, was zumindest für die Marke in der Markenbildung besser ist.
Das ist doch ein wunderbares Abschlusswort. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast für diese wunderbaren Informationen, die du uns geliefert hast.
Hat Spaß gemacht.
Das war's auch schon mit der heutigen Episode. Wir hoffen natürlich, dass sie euch gefallen hat und würden uns sehr gerne über eine Bewertung freuen. Wenn ihr keine Folgen verpassen wollt, abonniert gerne den Marketer Talk der Marketingbörse. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.